Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Na endlich, keine fiesen, verwackelten Bilder mehr in der Badehose. Ist so, in vielen Freibädern in Deutschland, da gibt's strenge Fotografieverbote. Entweder Handy in der Tasche lassen oder Linse abkleben. Wobei ich mich frage, wer lässt eigentlich freiwillig seine Linse abkleben? Gucken wir uns heute Abend an. Ist eine gute Sache, finde ich. Bilder aus dem Freibad waren sowieso nie hübsch. Und Kamera und Wasser, das geht sowieso nie gut.
Nee, ich habe eine wasserfeste Hülle ja gehabt, ne? Aber da kamen die ja auch an schnell und meinten, das geht nicht.
Ja, dann war doch trotzdem wieder das Handy weg. Wie gut, wie schlecht das Fotoverbot ankommt, wir klären's. Pascal Fischer ist heute Abend mit dabei. Grüß dich.
Hallo.
Und du wirst uns heute was über Pizza erzählen. Ja. Nicht der Belag ist entscheidend, sondern der Transport.
Ja, da gibt's ein neues Patent auf einen Pizzakarton von einem renommierten, riesengroßen weltweiten Unternehmen. Verraten wir gleich, welches. Aber ich sag mal, vielleicht hilft es auch einfach, ein bisschen Öl in den Teig zu tun, wenn du sogar aufbacken willst zu Hause.
Das sind handfeste Tipps von Pascal Fischer heute. Da freue ich mich doch drauf. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen Abend euch.
Deutschlandfunk Nova.
Emmanuel Macron, der möchte sich ganz sicher sein, dass seine neuen Leute sauber und nicht korrupt sind. Hat er gestern die Ankündigung seines neuen Kabinetts nochmal schön verschoben auf heute, um die möglichen Kandidaten, seine neuen Minister, nochmal kurz zu scannen. Haben die ihre Steuern denn alle gezahlt? Oder hat irgendjemand Interessen, die schwierig werden können? Ist nämlich so, dass 2/3 der Franzosen die bisherigen Politiker für korrupt hielten. Klar, dass Macron da den ein oder anderen Skandal à la François Fillon im Vorfeld schön ausräumen will. Was bei diesem Scan rausgekommen ist, sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin in Paris, mit Barbara Kostolny. Grüß dich, Barbara.
Bonjour aus Paris.
Was ist bei diesem Ministerscan denn rausgekommen?
Nun ja, also Stand jetzt haben sie alle eine weiße Weste, weil sie mussten ja eine Erklärung abgeben zu ihrem Vermögen, und zwar vor der Ernennung. Man hat bei den anderen Kabinetten hat man auch immer eine Erklärung abgefordert, aber das war immer nach der Ernennung. Und dann hat man so einen Minister gehabt, der plötzlich eine Verwaltungsphobie entwickelt hat, der war dann auch nicht lange im Amt, oder einen Minister, der eigentlich zuständig war für Kampf gegen Steuerhinterziehung, und da hat sich rausgestellt, ob der hat aber ein paar Millionen in der Schweiz geparkt. Und das war natürlich irrwitzig furchtbar für das Renommee und den Ruf dieser Regierung. Also das war jetzt bei Hollande. Mhm. Und da wollte Macron vorbeugen und hat gesagt, nee, vorher, Freunde, vorher liefern.
Wie scannt man denn die Leute überhaupt? Also hat man sich da mehr oder weniger eine Facebook-Profile angeguckt oder die Geheimakte, den der Geheimdienst der Recherchen schon mal gemacht hat?
Nee, es gibt so eine Ethik-Kontrollbehörde, so mit so einem pompösen Namen, Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, also Mods, oui. Wichtig. Ja, und da wird dann diese Liste, wurde dann vorgelegt, und die haben sich dann jeden Einzelnen vorgenommen und haben den wirklich genau gescannt, also ne, nach den ganzen Vermögensoffenlegungen, Steuererklärungen und so weiter und so fort. Und offenbar ist es jetzt bei diesen 22, die dabei rausgekommen sind, sieht alles hasenrein aus, aber manche sind ja auch ein bisschen pfiffiger als andere, wer weiß.
Diese 22, wer ist damit dabei? Wer reist aus? Wer fällt auf?
Also ich finde, der totale Ausreißer nach oben ist Nicolas Hulot. Das ist ein Umweltaktivist, der super beliebt ist. In Frankreich hat er auch eine eigene Fernsehsendung gehabt und ist echt der Umweltexperte schlechthin. Und viele Franzosen hätten ihn auch gerne als Präsidenten gesehen, weil der wie so wahnsinnig beliebt ist. Und andere Präsidenten haben versucht, den in ihre Regierung zu bekommen. Hollande und so weiter haben ihn alle bekniet. Bitte, bitte, bitte. Aber hat gesagt, nee, mach ich nicht. Ich gehe nicht in die Politik. Ist ein übles Geschäft. Und ja, Monsieur Macron, der Meister der Verführung, hat es auch hier wieder geschafft, Nicolas Hulot in die Regierung zu seinem Umweltminister zu machen. Also das, finde ich, spricht schon wieder Bände.
Und die anderen 21, die kennt man sowieso?
Ja, nee, es sind viele Altgediente dabei. Also Konservative sind auch 2, die dürfen sich mit Wirtschaft und Finanzfragen befassen, also aus dem konservativen Lager. Der Innenminister ist ein alter Freund und Marcheur der ersten Stunde. Das ist der Bürgermeister von Lyon, der ist 69, also fast dreimal so alt, naja, zweimal so alt wie Macron. Und der darf sich jetzt um den Schutz der Franzosen kümmern. Also das ist auch die Priorität Nummer 1, ne? Franzosen vor Terrorismus beschützen. Mhm. Also es ist so eine Mischung, und es sind auch ein paar aus der Zivilgesellschaft tatsächlich auch dabei.
Das ist ja schon erstaunlich, dass Emmanuel Macron dann diese Leute mobilisieren kann. Also ich meine, die Frage ist, woher nimmt man Ministerinnen und Minister für eine Regierung?
Ja, das ist auch ganz lustig. Ich habe mir das ja natürlich genauer angeguckt und ich habe festgestellt, von den Männern sind viele alte Fahnsleute dabei, also die schon relativ lange in der Politik sind, auch schon mal Minister waren oder Bürgermeister oder sonst was. Aber bei den Frauen sieht es ein bisschen anders aus. Es ist ja paritätisch, 11 Männer, 11 Frauen, und die Frauen sind, sehr viele von den Frauen sind aus der Zivilgesellschaft. Also die eine ist zum Beispiel eine Fecht-Olympiasiegerin, ist übrigens auch die einzige Nicht-Weiße, die ist für den Sport zuständig. Dann gibt es eine, die hat Personalverantwortung gehabt in verschiedenen Unternehmen in Frankreich, war bei Danone, aber auch bei einem Rüstungskonzern, kommt also auch außerhalb der Politik. Und eine, die hat in einer Gesundheitsbehörde gearbeitet, die ist Gesundheitsministerin. Also das ist mir schon aufgefallen. Und was auch aufgefallen ist, sie haben zwar gleich viel Männer wie Frauen aufgestellt, aber es ist natürlich wie leider oft so, die wichtigen, schwergewichtigen Ämter, also Innen, ne, Justiz, Wirtschaft und so, alles Männer. Und die einzige Frau, die da sozusagen jenseits des Gedöns, um mal Herrn Schröder zu zitieren, mitspielt, ist tatsächlich die Verteidigungsministerin. Das ist Sylvie Goulard. Die spielt da so in dieser Männerriege mit. Also das ist, es ist nicht ganz so super neu, wie wir uns das erhofft haben, aber nun ja.
Okay.
Fängt ja auch erst an, der junge Macron.
Ja, und das wichtige Datum sind natürlich die Parlamentswahlen dann im Juni. Jetzt hat er da schon mal versprochen, Reform Arbeitsmarkt in Frankreich, seine neue Regierung. Ist die denn entschieden? Steht die da komplett hinter ihm?
Ja, also die Arbeitsmarktreformen werden sowieso, denke ich, per Dekret kommen, also per Verordnung. Und das muss natürlich das Parlament, also die Regierung kann das machen. Also es ist jetzt nicht ganz so per Ordre de Mufti und so Trump-mäßig und ich setze das jetzt durch und ist mir doch egal. Also das wird er auch nicht machen, weil da hat er natürlich sofort wieder alle auf den Straßen, die er da nicht haben will. Also das kann er eigentlich nicht, so heftig kann er da nicht vorgehen. Er wird aber dieses Gesetz für die Moralisierung der Politik, also der politischen Kultur, das ist auch ein sehr wichtiges Gesetz, so gegen diese Skandale Fillon. Und das wird er als eines der ersten und sogar noch vor den Parlamentswahlen, hat er gesagt, wird eingebracht. Also da ist der Justizminister ist schon auf dem Weg. Man muss natürlich abwarten, was diese Parlamentswahlen letztlich ergeben. 11., 18. Juni. Wenn es dann eine wahnsinnige Mehrheit von Konservativen gibt, dann denke ich, muss er noch mal ein bisschen an seinem Kabinett schrauben. Dann wird das vielleicht nicht so bleiben. Aber Stand jetzt sind viele Marcheure unterwegs und vielleicht haben wir ja heute auch schon das endgültige Kabinett gesehen.
Der französische Präsident Emmanuel Macron erbricht, das können wir auch festhalten, das Parteienschema mal so ein bisschen auf mit seiner Nominierung der neuen Regierung. Wer ist mit dabei? Ein Umweltexperte, der eine Fernsehsendung bisher hatte und eine Fecht-Olympiasiegerin, die sich um Sport kümmern sollte. Das steht also fest. Informationen waren das live aus Paris von unserer Korrespondentin Barbara Kostolnik.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Emmanuel Macron, haben wir gerade gehört, hat seine Minister durchleuchtet, hat geguckt, wer sind die Leute eigentlich? Nicht, dass ich Emmanuel Macron bin, aber Pascal, ich habe auch mal ein bisschen geguckt, mit wem stehe ich eigentlich hier im Studio, ne? Pascal Fischer, was hat der eigentlich auf dem Kerbholz? Ich muss echt sagen, wir können zusammen eine Sendung machen, ich habe nur eine Theaterempfehlung aus dem letzten Jahr von dir gefunden, da ging es ums Thema Hexenjagd.
Ja.
Da weiß ich nicht so ganz, ob wir da auf einer Linie, ob wir da zusammenkommen, aber ich vermute mal, das war nur der Titel, ne? Das war jetzt nichts, was du persönlich präferierst, Hexenjagd. Rechtfertige dich kurz.
Ja, es geht natürlich gegen Ausgrenzung und Labeling und
ach, Label, apropos.
So
Luxusfirma Chanel hat einen Boomerang hergestellt und verkauft ihn jetzt zu einem ziemlich unverschämten Preis. Und das entzürnt natürlich die Leute im Netz. Pascal, wie viel kostet der Boomerang?
Ach, nur 1260 Euro.
Ach, das ist ja ein Schnäppchen. Ist der besonders mit Strassstein oder was da los?
Nee, gar nicht. Das ist so ein normales gebogenes Holz. Glänzend schwarz lackiert und am Knickpunkt eben dieses weiße Logo. Ein bisschen Holz steht frei am Wurfende. Jo.
Warum gibt es dann die Aufregung?
Ein Make-up-Künstler hatte Bilder auf Instagram hochgeladen, wie toll dieses Ding sei. Der Mann heißt Jeffrey Star, hat fast 5 Millionen Follower und man sieht da auch so seine zutätowierte Hand, also ganz hipstermäßig, die diesen Bumerang hält. Und schon kam der Shitstorm geflogen auf ihn zurück, ne? Denn dieser Bumerang, das ist natürlich so ein Ding, das kommt von den Aborigines, den australischen Ureinwohnern. Und die sind natürlich auf dem Känguru-Kontinent jetzt nicht gerade die reichsten Bewohner, ne? Und Chanel bereichert sich am kulturellen Erbe der Ureinwohner, ist dann eben der Vorwurf. Ja,
Hast du mal so ein paar Kommentare aus dem Netz, was sie da schreiben?
Ja, auf Twitter oder auch Instagram gibt's ein bisschen Geschimpfe. Das geht alles in die Richtung abscheulich, ne, dass sich Chanel daran bereichert. Oder wie könnte Chanel deutlicher ausdrücken, dass man sein Geld wegschmeißt? Gibt ein paar Wortspiele damit. Mhm. Aber auch so Kommentare wie, die Linken seien die einzigen, die darüber murren würden, nicht die Ureinwohner aber.
Ein Luxusbumerang von Chanel. Der sorgt gerade für Aufsehen, er kostet 1260 Euro. Er ist nicht hergestellt von Pascal Fischer, auch nochmal dieses Vorurteil ausräumen, sondern von Chanel. Ganz lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute war Freibadwetter, war ganz schön warm. Und klar, bei Twitter und bei Facebook, da gibt's natürlich dann die ersten Bilder vom Anbaden. Geht aber bald nicht mehr so einfach. In vielen Freibädern in Deutschland gelten diesen Sommer strenge Fotografieverbote. Offenbach zum Beispiel, im Waldschwimmbad. Da darf man einfach nicht mehr so fotografieren, muss sein Handy eben in der Tasche lassen oder das Gerät wird abgeklebt, die Linse wird vollgeklebt. Ist es gut oder ist es schlecht? Was haltet ihr von dem Fotoverbot im Freibad? Wollte Deutschlandfunk Nova Tagesreporter Martin Krinner heute von euch wissen. Erinnert hat er sich erstmal an sein ganz persönliches eigenes Freibad.
Wenn ich an mein Freibad denke, dann denke ich da ganz unschuldig an klares Wasser, an den Zehner, von dem ich bis heute noch nicht gesprungen bin und natürlich an Pommes mit Ketchup. Naja, vielleicht denke ich auch an die vielen halbnackten Menschen, mit denen ich da auf der Wiese liege. Aber jetzt mal ehrlich, gucken ist da erlaubt, aber andere Leute fotografieren? Nee, das geht nicht. So denken selbstverständlich viele Leute. Aber eben nicht alle.
Hab ich selber schon mal gemacht. Ja, so. Nee, ich habe eine wasserfeste Hülle ja gehabt, ne? Aber da kamen die ja auch an schnell und meinten, das geht nicht.
Die, das waren die Bademeister, die sofort dafür gesorgt haben, dass das Smartphone zurück in die Tasche wandert. In den meisten Schwimmbädern ist es bisher einfach nicht gern gesehen, wenn die Leute Fotos machen und sich dabei daneben benehmen. André Kühner, der Leiter des Offenbacher Waldschwimmbades, hat jetzt aber ein explizites Fotoverbot für sein Bad verhängt.
Wir haben viele Familien hier im Schwimmbad, wir haben viele Kinder hier im Schwimmbad. Auch die erwachsenen Personen müssen einfach geschützt werden vor irgendwelchen Missbrauch von Fotos. Die Handys sind heutzutage wasserdicht, das heißt, sie gehen mit den Handys ins Wasser, fotografieren unterm Wasser. Und in meinem Interesse ist es nicht, dass ich am Ende mein Kind auf irgendeinem Internetportal sehe.
So, jetzt ist die Frage, ist das gut oder ist das schlecht?
Ja, finde ich eine sehr gute Sache, ja.
Ich finde die Idee an sich nicht schlecht.
Obwohl ich vielleicht allgemein mal gegen irgendwelche Verbote bin.
Ich finde, im Freibad sollte man sich wohlfühlen. Viele Menschen fühlen sich nicht so wohl, wenn sie halbnackt sind. Und man sollte sich nicht befangen fühlen und Angst haben, dass man fotografiert wird.
In Offenbach ist das jetzt also klar geregelt. Wer rein will, der darf sein Smartphone zwar mitnehmen, muss aber an der Kasse die Linse mit einem kleinen Aufkleber abdecken. Wer den dann wieder abknibbelt und trotzdem Fotos macht, den kann das Personal rausschmeißen. Für alle anderen Bäder stellt sich aber die Frage, was ist denn jetzt eigentlich erlaubt und was ist verboten?
Also es geht natürlich überhaupt nicht, dass Fotos in Umkleidekabinen aufgenommen werden oder von nackten Personen. Das erfüllt sogar den Straftatbestand des 201 StGB.
Sagt Severin Müller-Riemenschneider, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in Frankfurt.
Wenn man Personen in einer hilflosen Lage fotografiert, er würde auch einen Straftatbestand erfüllen nach neuer Rechtsprechung. Das sollte also vermieden werden, wohingegen dann natürlich die Umgebung, wenn da keine Personen zu sehen sind, kann unproblematisch fotografiert werden und auch wenn Personen ihre Einwilligung erteilen. Ja? Also wenn Personen freundlich in die Kamera lächeln, spricht schon einiges dafür, dass sie damit einverstanden sind, da auch konkret aufgenommen zu werden.
Dafür ist es dann allerdings auch wichtig, dass die Person erwachsen ist. Kinder unter 16 Jahren darf man nämlich nicht fotografieren. Da müssten dann schon die Eltern daneben sitzen und mitlächeln. Und was noch einen entscheidenden Unterschied macht, das Aufnehmen von Fotos ist im Allgemeinen erstmal erlaubt, solange man es nicht heimlich macht. Wenn man das Bild dann aber weitergibt, dann kann sich der unfreiwillig Fotografierte beschweren. Und das geht dann relativ schnell. Da reicht es schon aus, wenn das Bild per WhatsApp verschickt wurde. Und was mache ich jetzt, wenn ich merke, dass ein Fremder den Sonnenbrand auf meiner Nase fotografiert oder filmt, wie ich im Sprungbecken die Hose verliere?
Ja, einen Trick gibt es in dem Sinne nicht. Ich würde einfach auf die Person zugehen und ihr mitteilen, dass man es nicht möchte, dass man fotografiert wird und um Respektierung der eigenen Privatsphäre bitten. Wenn das alles nicht hilft, dann müsste man sich letztendlich an die Polizei wenden, damit die entsprechend die Fotografien sicherstellt. Und dann kann man seine Rechte wahrnehmen, indem man beispielsweise eine Strafanzeige stellt, wenn eine Verbreitungs- und Veröffentlichungsgefahr besteht oder wenn es ein strafrechtlich relevantes Bild ist.
Und für all diejenigen, die das Fotografieren im Schwimmbad einfach nicht sein lassen können, dabei aber auf Nummer sicher gehen wollen, dass sie niemanden belästigen?
Vielleicht könnte man ja irgendwie machen, dass man da trotzdem Fotos machen kann. Dann kann man da trotzdem mit seinen Freunden posen oder sowas und andere Leute wissen, hier gehe ich nicht lang, wenn ich nicht draufgehen möchte.
So ähnlich wie eine Raucherzone.
Ja, so ähnlich.
Kommt doch einmal handyfreie Zone, wenigstens im Freibad.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir kommen in der Redaktionskonferenz jetzt zu Beleidigung. Nazi-Schlampe. Gesagt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, genauso wie Ziegenficker, wobei das war ein anderer Kanal. Das Landgericht Hamburg hat da heute ein Urteil gesprochen. Es gibt eine kleine Einschränkung. Diese Beleidigung darf verwendet werden, wenn es Satire ist. Auf welchen konkreten Fall haben Sie sich bezogen, Pascal?
Ja, das ging natürlich um die Satire-Sendung Extra 3 vom 27. April. Die Sendung hatte über den AfD-Parteitag in Köln berichtet und ja, da hatte Alice Weidel gegen die politische Korrektheit gewettert. Und das wiederum hatte dann Moderator Christian Ehring erstmal aufgespießt.
Denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
Jawohl, Schluss mit der politischen Korrektheit, lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die Nazi-Schlampe doch recht. War das unkorrekt genug? Ich hoffe.
Ja, und dagegen hat natürlich Alice Weidel eine Unterlassungserklärung gewollt. Damit ist sie vor Gericht aber nicht durchgekommen.
Warum nicht?
Ja, das sei eben klar erkennbar Satire, sagt das Gericht, und die sei wiederum von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und außerdem ist Alice Weidel eine politische Spitzenkandidatin. Damit steht sie natürlich im Rampenlicht der Öffentlichkeit und muss auch schon mal ein bisschen überspitzte Kritik hinnehmen.
Okay, überspitzte Kritik ja, aber Nazi und Schlampe, das sind doch recht harte Worte.
Ja, sei aber alles trotzdem okay. Nazi, das verweise darauf, dass die AfD als rechte Partei wahrgenommen werde, einfach in der Öffentlichkeit. Und Schlampe, okay, habe eindeutig sexuelle Konnotation. Aber auch da gilt wieder, das ist eben Satire und deshalb sei jedem klar, es geht da nicht irgendwie um Sex oder so, sondern damit ist die Frau gemeint. Wird einfach als Frau so genannt, ein Kraftausdruck soll das sein. Und klar, kein Wahrheitsgehalt.
Das war's jetzt oder wie geht's da weiter?
Naja, die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig und Weidel will vor das Oberlandesgericht ziehen.
Also Alice Weidel hat eine Unterlassungsklage gewollt, damit ist jetzt vor Gericht nicht durchgekommen. Mal sehen, wie weit die ganze Kiste dann noch geht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Schwarze Fliege schon gekauft, Marcel?
Schwarze Fliege vorher eingepackt, ja.
Okay, dann kann's losgehen.
J'aurais préféré qu'elle soit morte. T'existes plus. J'ai besoin de toi.
Moi, j'ai pas besoin de toi.
Qu'est-ce que t'es venu faire ici?
Oh, je crois que tu le sais.
Mit diesem Film startet heute Abend das 70. Internationale Filmfestival in Cannes. Französischer Film Les Fantômes d'Ismaël. Die Geister des Ismaël, mit dabei unter anderem Charlotte Gainsbourg. Der Film ist eine verschwurbelte Liebesgeschichte. Marcel Emmel wird ihn heute Abend im Kino in Cannes sich anschauen. Für Deutschlandfunk Nova ist er vor Ort. Grüß dich, Marcel.
Guten Tag, hallo.
Zum Auftakt gibt es also einen französischen Film. Wie viel Hollywood gab es denn heute schon in Cannes zu sehen?
Ja, es gab tatsächlich schon so die ersten Fotocalls, so nennt man das ja, wenn sich die Stars dann vorne am Hafen schön postieren und die Fotografen schon mal ihre ersten Fotos schießen dürfen. Marion Cotillard, die ja auch mit im Eröffnungsfilm dabei ist, und Charlotte Gainsbourg waren da. Die Jury hat sich fotografieren lassen. Unter anderem ist Hollywood da ja auch dabei, wird vertreten von Will Smith und Jessica Chastain. Also die standen gerade schon alle einmal parat, schmeißen sich jetzt natürlich noch in die schönen Abendkleider und in die Smokings, binden sich die Fliege um und gilt natürlich auch für die Fotografen im Übrigen, bei jeder Premiere müssen die Smoking tragen. Smokingpflicht, wenn sie da auf der Tribüne stehen und ihre Fotos schießen, damit der Glamour-Faktor natürlich noch mal ein bisschen höher ist.
Wie viel Glamour war dann bei dieser Pressekonferenz? Die Jury muss sich ja auch erstmal heute vorstellen, wer da so drin ist. Was war das für eine Veranstaltung?
Die hatte so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, fand ich. Immer wenn so ein Journalist irgendwie eine Frage gestellt hat, wurde sich erstmal so quer durch die Reihe angeguckt, wer antwortet. Meistens war es Will Smith und der hat dann irgendeinen Gag gemacht. Er hat zum Beispiel erzählt, dass er 32 Outfits tragen möchte in den nächsten 11 Tagen hier. Damit hätte er nämlich Kirsten Dunst aus dem letzten Jahr getoppt. Die hatte nur 28 an. Also es war halt auch so ein Sprachendurcheinander, ne? So ein bisschen Spanisch, bisschen Englisch, bisschen Französisch. Will Smith, Jessica Chastain, habe ich ja schon gesagt, die sitzen damit in der Jury drin. Mhm. Maren Ade ist dabei. Das ist ja die deutsche Regisseurin von Toni Erdmann. Mhm. Letztes Jahr leider keinen Preis gewonnen, jetzt aber dafür in der Jury dabei. Und Jurypräsident ist der Spanier Pedro Almodóvar. Und der saß halt in der Mitte und hat so ein bisschen auf seine Zöglinge rechts und links aufgepasst.
Wurde es denn neben den ganzen Gags von Will Smith auch ein bisschen kritischer heute? Immerhin gibt es im Vorfeld ja auch Streitpotenzial. Streamingdienst Netflix hat zwei Filme, die dort gezeigt werden, die mitlaufen im Wettbewerb. Wurde das heute thematisiert?
Das wurde tatsächlich thematisiert, weil das natürlich ein ganz, ganz großer Aufreger hier ist. Es geht ja darum, dass Netflix eben zwei Filme im Wettbewerb hat. Das ist das erste Mal, das ist eine große Premiere. Es könnte aber auch schon das letzte Mal sein, weil Netflix sagt, unsere Filme laufen nur bei uns. Ihr könnt die nur streamen, die zeigen wir in keinem Kino. Und da sagen die Leute hier in Cannes, beziehungsweise die Organisatoren, so geht das aber nicht. Das hier ist auch ein Kinofestival und wir wollen, dass eure Filme eben im Kino auch zu sehen sind. Da sagt Netflix bisher nein. Die Regeln wurden für 2018 schon geändert. Ob das jetzt so bleibt, das müssen wir erstmal so abwarten, weil es stellt sich natürlich jetzt die große Frage, wer ist auf wen eigentlich mehr angewiesen? Braucht ein Unternehmen wie Netflix so ein Filmfestival wie Cannes oder ist Cannes vielleicht viel mehr angewiesen darauf, dass so moderne Medien wie Netflix hier am Start sind?
Das ist natürlich spannend, weil es gibt ja auch diverse Serienfestivals ohnehin schon. Das heißt, Cannes könnte mehr oder weniger Netflix und Streamingdienst erziehen. Ist das so ein bisschen das, was man da so rausgehört hat heute?
Ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher. Also Netflix hat wirklich nach dieser, in Anführungsstrichen, Drohung, dass nächstes Jahr vielleicht schon Schluss ist, haben die erstmal gesagt, nö, wir bleiben bei unserem Punkt. Wir sagen, nö, wir zeigen die Filme nicht im Kino. Also ich weiß nicht, ob das in Sachen Erziehung funktioniert. Bei Amazon ist es eigentlich fast schon egal. Die zeigen ihre Filme sowieso im Kino. Zum Beispiel Manchester by the Sea war ja dieses Jahr sogar für einen Oscar nominiert.
Kommt von Amazon. Unglaublich toller Film. Und man heult die ganze Zeit im Kino, aber es ist
absolut
dieser Bruder von
Ben Affleck.
Ach, ja. Ben Affleck, sag ich doch. Also was für ein Film muss man gesehen haben?
Super, genau. Und da sagt Amazon dann eben, komm, wir zeigen den dann eben auch im Kino. Ja. Und ob da vielleicht Netflix nicht mal sagen könnte, Leute, komm, den guckt ihr euch im Kino an. Vielleicht wäre es ein guter Weg.
Was guckst du dir denn in den nächsten Tagen noch im Kino an? Was kommt denn?
Ich gucke mir tatsächlich den Netflix-Film an. Okja heißt der. Da geht es um ein Unternehmen, das ein total niedliches Ungeheuer klauen möchte. Ich bin sehr gespannt, was das gibt.
Geheimnisvoll. Mal sehen, ob du die 32 Outfits dann nochmal toppen kannst. Marcel Emmel für Deutschlandfunk Nova in Cannes mit dabei. Schönen Abend dir. Tschüss.
Ebenso. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ich fahre heute früh mit dem Fahrrad zur Arbeit, vorbei am Volvo Autohaus. Haben die Gebrauchtwagen dort ganz dicke, runde Kleber im Fenster? Diese runden, blauen Euro 6 Kleber, die Palette, sind Dieselautos gewesen. Die Dieselautos, die bei Fahrverboten in Großstädten noch fahren dürfen. Sonst ist Diesel nämlich ziemlich dreckig und muss draußen bleiben. 2018 überlegt Stuttgart, solche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge einzuführen. Die blauen dürfen dann noch rein, wenn die Feinstaubbelastung zu hoch ist, und die Grünen, also eine Stufe drunter, Euro 5 Norm, schon nicht mehr. Heute hat Volvo zudem bekannt gegeben, das war's bei uns mit den Dieselmotoren. Weil es zu teuer ist, die Abgase zu regulieren, entwickeln wir in Zukunft keine neuen Dieselmotoren mehr. Dieselautos. Also nur noch was für Liebhaber, oder wie? Darüber habe ich heute mit Silke Hahners, unserer Wirtschaftsredaktion, gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, wie man sich denn entscheiden soll, wenn man sich entscheiden muss, Dieselauto kaufen oder nicht.
Also wenn ich jetzt in der Stadt wohnen würde, würde ich sagen, nö, hätte ich aber ein Dieselauto auch schon vor der Diskussion um Fahrverbote nicht gekauft. Dieselautos verbrauchen ja weniger als Benziner, aber sind eben auch teurer. Das heißt, ganz logisch eigentlich gedacht, wenn ich nicht viel Auto fahre, dann lohnt sich der Diesel eben rechnerisch sowieso nicht. Wenn ich viel Auto fahre, dann aber eben schon und auch absehbar, solange jetzt zum Beispiel der Dieselkraftstoff nicht teurer wird, weil die steuerliche Bevorzugung abgeschafft wird oder so, lohnt sich das natürlich immer noch. Man sagt so als Faustregel, je kleiner das Auto, desto später lohnt sich der Diesel. Also bei kleinen Wagen, sagt man, müssen die schon mindestens 15.000 bis 20.000 Kilometer im Jahr fahren, damit über den Preis eben für den Kraftstoff und so weiter
sich das amortisiert.
Sich das amortisiert.
Okay.
Ihr Fachvokabular.
Habe ich gelernt, Deutschlandfunk Nova.
Außerdem können wir, also wir halten schon mal fest, Landbevölkerung kann sich durchaus nochmal mit dem Dieselgedanken anfreunden.
Ja, wobei viele Leute sind tatsächlich total verunsichert. Also die Dieselverkäufe sind im April um 20% eingebrochen im Vergleich zu 2016, wo man schon merkt, so die Leute haben so ein bisschen Probleme damit schon, mit dem Gedanken, sich noch einen Diesel zu kaufen. Was aber ein bisschen paradox ist, weil die Neuwagen haben ja eigentlich alle Euro 6. Mhm. Ne? Und bei der Diskussion reden wir jetzt über Euro 5, also über ältere Autos. Manche Experten erwarten aber eben, dass diese Zögerlichkeit sich auch irgendwann auf dem Gebrauchtwagenmarkt zeigen wird, dass dann die Preise sinken. Und das ist eigentlich noch ein Argument gegen den Diesel, wenn ich jetzt eh schon ökonomisch da irgendwie an der Grenze bin, ob es sich für mich lohnt. Mhm. Weil vielleicht werde ich die Karre eben dann irgendwann auch nicht mehr los.
Seinen Mann hat eben diesen blauen Euro 6 Kleber drauf. Der darf theoretisch dann auch noch fahren in Stuttgart. 2018 heißt es ja, dass dort vielleicht ein Fahrverbot an Tagen, wo die Feinstaubbelastung sehr, sehr hoch ist, kommen soll. Da ist man mit einem grünen Kleber dann auch wieder raus, wo Euro 5 draufsteht. Wie realistisch sind denn solche Fahrverbote in anderen deutschen Städten?
Naja, also Stuttgart ist ja dabei und die würden ja quasi ein Exempel statuieren. Insgesamt wird in Deutschland in 80 Städten die Stickoxidwerte regelmäßig überschritten. Mhm. Und die EU-Kommission hat ja deswegen auch ein Verfahren gegen Deutschland eingeleitet. Und dann sagt Deutschland natürlich, liebe Städte, achtet darauf, dass ihr eure Luft reinhaltet. Mhm. So, was sollen die Städte machen? Ne? Also gegen die wird geklagt und da drohen ja dann auch Strafen. Mhm. Also so richtig eine Wahl haben die nicht. Was jetzt gerade in Stuttgart noch diskutiert wird, ist, ob man das Verbot vielleicht umschiffen kann, dadurch, dass man die Autos umrüstet. Da ist aber dann die Frage, wer zahlt das eigentlich? Mhm. Die Autoindustrie, die Verbraucher, vielleicht auch der Staat, wie bei der E-Auto-Prämie oder Abwrackprämie oder was auch immer. Also da gibt es eben noch keine Einigkeit zwischen Politik und Industrie.
Sind denn Dieselautos, lass mal da drauf schauen, wirklich viel, viel schlimmer für die Luft als ein Benziner?
Dieselautos stoßen weniger CO2 aus. Das heißt, sie sind besser fürs Klima. Zwar pro Liter produzieren die mehr CO2. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen hier Chemie,
bin noch dabei.
Grundkurs, Oberstufe. Aber eben durch den geringeren Verbrauch ist dann im Endeffekt der Ausstoß geringer. Und CO2 ist ja für den Menschen auch nicht giftig oder nur mittelbar eben über Klimawandel, pipapo. Und ist da sogar gewünscht, weil die Alternative wäre, dass sich die Kohlenstoffe mit nur einem Sauerstoff zusammentun. Dann entsteht Kohlenstoffmonoxid und das klingelt vielleicht, das ist extrem giftig für den Menschen. Also CO2 ist nicht so wild für die Luft. Stickstoffoxide hingegen sind eben gefährlich für den Menschen, tragen außerdem auch zur Ozonbildung im Sommer bei, sind also auch nicht, ich nenne es mal klimaneutral.
Ja.
Und weil im Dieselmotor höhere Verbrennungstemperaturen herrschen und weil da mehr Luft unterwegs ist, also auch mehr Sauerstoff, entstehen mehr Stickoxide.
Aha, okay, also da doch dann wirklich...
Also für den Menschen schädlicher ist das, was beim Diesel hinten rauskommt.
Jetzt gibt es ja eine ganz feine Variante, nämlich E-Autos, hast es gerade schon angesprochen. Es gibt den Zuschuss, 4.000 Euro vom Staat. Wie gut läuft das denn? Wie gut werden denn Elektroautos in Deutschland angenommen?
Naja, also die Infrastruktur ist eben nicht so wirklich da. Zweites Problem sind auch die geringen Reichweiten, so 200-300 Kilometer kommt man damit momentan. Und die sind auch vergleichsweise teuer, Förderung hin oder her. Deswegen wird diese Prämie nicht so richtig abgerufen. Knapp 18.000 Anträge gibt es jetzt, glaube ich, aber überwiegend von Behörden und Firmen eigentlich. Insgesamt sind in Deutschland so 65.000 E-Autos unterwegs, aber auch nur, wenn man die Plug-in-Hybride dazu zählt. Also Hybridauto ist klar, ne? Verbrennungsmotor und E-Auto. Und Plug-in-Hybride sind eben die, die man auch in die Steckdose stecken kann, die sich nicht nur während der Fahrt aufladen. Wenn man die jetzt dazu zählt, dann sind es also 65.000. Ist nicht wirklich viel. Und deswegen denke ich mal, realistischerweise, Bundeskanzlerin Angela Merkel, dieses Ziel, 1 Million Autos, Elektroautos bis 2020 in Deutschland, auch mehr oder weniger salopp am Rande einer Parteiveranstaltung in den Wind geschossen.
Dieselfahrzeuge, das halten wir aber auch auf jeden Fall fest, machen Dreck. So ist es nun mal. Es gibt geplante Fahrverbote, zum Beispiel Stuttgart 2018 im nächsten Jahr. Da sollen Dieselautos, die sehr harten Verbrauch haben, die sehr viel Dreck rausschleudern, nicht mehr in die Stadt können. Grenzwerte für Feinstaub werden und in anderen Städten in Deutschland auch von Dieselautos überschritten. Und Volvo hat heute nochmal gesagt, dass sie in Zukunft keine Dieselmotoren mehr entwickeln wollen. Also, der Diesel, der ist in Zukunft nur noch was für Fans. Muss man gucken, dass man den schnell wegbekommt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ich weiß nicht, ob es das ist, Pascal, aber dieses Geheimnis, ne, das ich versuche, da rauszubekommen. Darf ich sagen denn eigentlich? Also, du hast zu Hause eine künstliche Intelligenz. Das stimmt, ne? Du hast zu Hause so ein Gerät, das ist ja auch jetzt kein großes Geheimnis, ne?
Nee,
das antwortet dir so wie Siri, ne? Du sprichst dann öfter mal mit dem Ding.
Genau, mit einer Säule eines großen Suchmaschinenkonzerns oder eines großen Online-Warenhauses, ja.
Und läuft bei euch so ganz gut. Ihr versteht euch, ja, das ist okay.
Wir verstehen uns. Es kann ja auch kein Geheimnis sein, denn diese großen Konzerne wissen es.
Natürlich, kann kein Geheimnis mehr sein.
Wissen alle zu Hause.
Ein 11-jähriger Junge hatte aber eine ganz andere Idee und das ist auch recht spannend. Er hat nämlich seinen Teddy zur Cyberwaffe gemacht. Wer ist dieser 11-jährige Genius?
Das ist Ruben Paul aus Austin in Texas, der geht erst in die 6. Klasse und der ist nun in Den Haag, also in Holland, auf die ganz große Bühne gegangen. Da war eine Cyber-Security-Konferenz und mitgenommen hat er natürlich auch seinen Teddy, Bob.
Und wie wurde Bob zur Waffe?
Ja, der Bob, der hat sich auf der Bühne automatisch mit der Cloud verbunden und zwar via Bluetooth. Der Bär war also sichtbar im Bluetooth-Netz sozusagen und dann hat Ruben einen Raspberry Pi an seinen eigenen Laptop gehängt, ne? Das ist ja so ein Kleincomputer. Mhm. Der hat wiederum nach Bluetooth-Geräten gesucht und plötzlich so lauter Nummern runtergeladen, auch von den Konferenzorganisatoren übrigens, die haben sich dann auch schon mal gefreut. Und über eine so eine Nummer hat sich Ruben mit der Programmiersprache Python in den Bär reingehackt. Ja, und da hat er erstmal das Blinklicht angeworfen und Gespräche aus dem Publikum mitgeschnitten.
NSA wird sich sicherlich freuen, wenn sie das erfährt. Könnte die Kinderzimmer ja so auch mal abhorchen mit den Teddys. Kam diese Warnung von Ruben an?
Ich glaube schon. Der hatte nämlich selber ganz coole Slogans drauf, so wie From Terminators to Teddy Bears, anything or any toy can be weaponized. Also ne, alles, was intelligent und internetfähig ist, kann gehackt und als Waffe eingesetzt werden. Autos, Kühlschränke, Lampen und eben auch Teddys.
Das muss erstmal ein 11-Jähriger uns sagen. Er führt uns vor, dass wir durch Spielzeug abgehört werden können.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Donald Trump soll ein Geheimnis ausgeplaudert haben an Sergei Lavrov. Das haben wir vielleicht auch schon mal gemacht, vielleicht nicht an russischen Außenminister, aber an Freunde, an Bruder, an Schwester, Arbeitskollegen. Ah, oh, hast du gehört? Ey, wusstest du eigentlich das? Es gibt Geheimnisse, die sind sehr wichtig. Wenn die ausgesprochen werden, dann verändert sich was. Zum Beispiel, wenn Whistleblower ein Geheimnis verraten. Heute wurde die WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning außer Haft in den USA entlassen. Und da kann man auch schon mal sehen, welchen Preis man dann zahlen muss, wenn man ein Geheimnis verrät. Bleiben wir bei uns im kleinen Kreis. Geheimnisse verraten oder eben nicht, reden wir drüber mit dem Philosophen Matthias Burchardt. Hallo Matthias.
Grüß dich, Thilo.
Für sich behalten oder rausplaudern?
Oh, das kommt ganz drauf an. Es gibt gute Gründe, Geheimnisse zu hüten und es gibt auch gute Gründe, sie auszuplaudern. Ich glaube, da müssen wir im Einzelfall drüber sprechen.
Okay, was als Philosoph definierst du denn als Geheimnis?
Ah, das ist gar nicht so einfach. Ich habe mich mal ein bisschen umgesehen, bin selbst auf eine Definition gekommen. Ich glaube, ein Geheimnis ist ein nicht geteiltes Wissen, das ich bewusst jemandem vorenthalte.
Mhm. Das klingt wahnsinnig theoretisch.
Ja, ich bin halt Zeuge von etwas, ich weiß etwas und ich weiß auch, dass es gut ist, dass andere das nicht wissen. Und zwar kann das zu meinem Schutz geschehen, es kann aber auch zum Schutz der anderen geschehen. Also es ist nicht immer nur zum Nachteil der anderen, wenn ich ein Geheimnis nicht verrate, sondern manchmal ist es auch vielleicht ganz gut, wenn ich denen ja, bestimmte Dinge nicht mitteile, damit sie unbefangener leben können oder ihre Handlung besser planen.
Da sprichst du ja schon eigentlich mehr so eine Drama-Eigenschaft von einem Geheimnis an, oder?
Genau, das Geheimnis hat so den Hang zum Tragischen. Tragik liegt dann vor, wenn ich zwischen zwei Entscheidungen stehe, die beide gute Gründe auf ihren Seiten haben und wenn ich mich für das eine entscheide, dann vergehe ich mich an der anderen Seite oder umgekehrt. Also manchmal ist es ganz gut, wenn ich das Geheimnis jemandem mitteile, also etwa Edward Snowden, wenn der uns verrät, was die NSA mit uns anstellt. Ne? Andererseits verletzt er damit natürlich auch ein Dienstgeheimnis und bringt sich damit selbst in Schwierigkeiten und möglicherweise auch andere Geheimagenten.
Und möglicherweise genau Dritte. Auch ja. Die könnten natürlich dann auch in Mitleidenschaft gerissen werden. Aber es gibt ja auch eine positive Seite von einem Geheimnis, oder? Also wenn jemand schwanger ist, dann gibt es doch keinen schöneren Moment, als dann plötzlich dieses Geheimnis rauszulassen.
Ja, oder es erstmal auch nur für sich zu behalten. Also man hat ja fast das Gefühl, dass so die Intensität eines Empfindens umso größer ist, je kleiner der Kreis der Mitwisser. Ja, also wenn man weiß, man ist schwanger und sieht so die kleinen Anzeichen, dann stiften sich dadurch wunderbare Gemeinschaften und das sind heilsame Geheimnisse, die Menschen sehr, sehr glücklich machen können. Und natürlich ist es schön, diesen Übergang des Geheimnisses mitteilen zu haben, aber nur wenn es hinterher alle wissen, ist man fast ein bisschen enttäuscht, weil das Geheimnis sich ein bisschen inflationiert hat.
Warum fällt es uns so schwer, dann uns zurückzuhalten?
Also ich glaube, du kennst vielleicht auch diese Formulierung, dass einem das Herz überläuft. Ja. Ja, dass man irgendwie so, wenn ich mit schönen Sachen schreien durch
ich
die Straße laufen
möchte. Ich könnte jetzt gerade und das und das und das.
Genau, ja. Und ins Kölner liegt ja sowieso das Herz auf der Zunge. Ja, wir möchten das loswerden. Und es ist fast, ja, wenn ich jetzt philosophisch gucke, vielleicht ist es auch dem Menschen fremd, dass er etwas dem anderen vorenthält, weil wir eigentlich ein soziales Wesen sind und wir davon profitieren, dass wir kooperieren, dass wir andere mit einbeziehen. Und da bedarf es einer bewussten Entscheidung, einer Zurückhaltung. Also wir kennen das ja, wir verplappern uns. Ja, dann ist ein Trainer plötzlich nicht mehr bei Bayer Leverkusen beschäftigt, ohne dass es offiziell verkündigt wurde, sondern weil es halt jemandem rausgerutscht ist. Ne? Solche Punkte, also einfach das Teilen scheint erstmal das Normale zu sein.
Ja, unser Körper oder unsere Statur, unser Baukasten ist einfach nicht für Geheimnisse gemacht. Ja?
Nee, wir sind ja kein Tresor, sondern wir haben diese Öffnungen, aus denen Sprache entweicht und dann fließt sowas raus, genau.
Hast du denn schon mal irgendwie Entscheidungen erlebt, beziehungsweise wie kann ich mich entscheiden, ob es jetzt wichtig ist, eine Sache weiterzuerzählen oder ob ich mich zurückhalte?
Also ganz einfach sind die Sachen in rechtlichen Fragen. Also wenn ich ein Zeuge eines Verbrechens bin, darf ich das nicht für mich behalten. Das ist geregelt. Ja, da muss ich dieses Geheimnis verraten, selbst wenn ich mich und andere in Schwierigkeiten begebe. Und das ist auch gut so. Mhm. Ja. Dann gibt es moralische Imperative. Es ist immer eine Güterabwägung. Also ist das, was ich da schütze, indem ich den Mund halte, tatsächlich kostbarer als das, was ich rette, wenn ich das offenbare. Also das ist für mich bei Edward Snowden etwa der Fall. Ja, und dann gibt es eben so Grenzfälle, die nicht so ganz einfach auszuloten sind, wo man eigentlich viel kaputt macht und sozusagen so ein Selbstoffenbarungszwang. Du musst alles sagen, es darf kein Geheimnis geben, Post-Privacy, wie es mal eine Zeit lang hieß. Ich glaube, das ist auch gefährlich. Vielleicht als Kriterium, es gibt Geheimnisse, an denen ich auch selber Schaden nehme. Also etwa, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe aufgrund von eigenen Untaten. Mhm. Die Kirche hat da die Option der Beichte erfunden. Dann habe ich zumindest jemanden, dem ich anvertrauen kann, der mit meinem Geheimnis umgehen kann, im Priester. Moderner macht das dann vielleicht der Psychologe. Aber generell können Geheimnisse eine große Last sein. Insbesondere, wenn ich ins Vertrauen gezogen werde und überhaupt nichts dafür kann. Und dann jemand anders hat sich erleichtert, ne, hat vielleicht einen Seitensprung gestanden und ich fühle mich plötzlich mies, weil ich hatte nicht den Genuss des Seitensprungs, aber muss trotzdem jetzt noch dem Partner gegenübertreten und denke, oh Gott, ich weiß was von dem. Also da sind die Konflikte sehr, sehr groß und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, wie sorgsam ich mit Geheimnissen umgehe, wen ich einvertraue. Das ist eine ganz große Verantwortung und oft sind Menschen dem nicht gewachsen.
Es lebt sich leichter ohne Geheimnisse.
Es gibt aber auch schöne Geheimnisse. Ich glaube, das ist auch so eine Art, ja, vielleicht so wie ein biografischer Schatz an kleinen Geheimnissen gibt, die unschuldig sind, aus denen ich unglaublich viel Lebenskraft ziehe.
So schätzt der Philosoph das ein. Kommt auf den Fall an, wann wir ein Geheimnis ausplaudern und eben nicht, müssen wir ein bisschen differenzieren.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Irland gehört zu den Ländern mit den strengsten Gesetzen gegen Abtreibung. Dafür drohen bis zu 14 Jahre Gefängnis. Deswegen nutzen manche Frauen Abtreibungspillen aus dem Netz. Damit haben sich jetzt Forscher beschäftigt. Ergebnis? Die Pillen zu Hause einzunehmen ist laut der Studie im British Medical Journal nicht unsicherer, als die Abtreibung in einer Klinik machen zu lassen. Basis für die Studie war das Angebot Women on Web. Die Gruppe versorgt Frauen in über 140 Ländern mit Rat- und Abtreibungspillen. Schwangere müssen dazu ein Online-Formular ausfüllen, das sich dann ein Arzt anschaut. Wenn nichts dagegen spricht, werden den Frauen zwei Pillen und eine Anleitung zugeschickt. Später müssen sie einen Fragebogen zurückschicken. In der Studie wurden jetzt Rückmeldungen von 1000 Frauen aus Irland und Nordirland ausgewertet. Ergebnis? Bei 95% der Frauen hat es mit dem Schwangerschaftsabbruch geklappt. Ernsthafte Komplikationen gab es nur bei etwa 10%. Und das ist laut den Forschern in etwa so viel wie bei herkömmlichen Abtreibungen in Kliniken. Wenn Flugzeuge auf einer ähnlichen Route unterwegs sind, müssen sie einen Sicherheitsabstand einhalten. An den hält sich auch ein riesiger Airbus A380, als er Anfang Januar auf seinem Weg von Dubai nach Australien über einen kleinen privaten Businessflieger hinwegfliegt, 300 Meter oberhalb. Trotzdem bringt das den kleinen Jet über der Arabischen See in so starke Turbulenzen, dass der fast abstürzt. Zu dem Vorfall hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung jetzt einen Zwischenbericht herausgegeben. Daraus geht unter anderem hervor, was die Piloten, die Passagiere und die Flugbegleiterin durchmachten. Ein Foto im Bericht zeigt eine stark beschädigte Kabine mit Blutresten auf den Sitzen. Eigentlich wollte die Maschine im Januar nach Berlin. Stattdessen landete sie mit Totalschaden im Oman. Ursache für den beinahe Absturz war eine Wirbelschleppe, eine technisch nicht vermeidbare Turbulenz, ausgelöst vom A380. Je größer ein Flugzeug, desto stärker kann so eine Verwirbelung sein. In den kommenden Monaten soll es zu dem Vorfall einen Abschlussbericht geben. Möglicherweise gibt es dann auch eine weltweite Debatte. Reicht der Sicherheitsabstand noch aus, wenn immer mehr große Flieger unterwegs sind? Wer wenig schläft, dem sieht man das an. Wissenschaftler schreiben im Fachblatt Open Science der britischen Royal Society, dass Schlafmangel unattraktiv macht. In einem Experiment wurden mehr als 120 Personen Bilder von Menschen gezeigt, die auf einem Bild durchschnittlich 8 Stunden Nachtruhe hinter sich hatten, auf dem anderen 4. Außerdem kam raus, unausgeschlafene Menschen erschienen nicht nur weniger attraktiv, sondern auch weniger gesund. Nur im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit waren keine Unterschiede festzustellen. Die Leute, die die Bilder zu sehen bekamen, zeigten auch weniger Interesse, sich mit den Unausgeschlafenen zu treffen. Die Wissenschaftler vermuten, dass müde Menschen aus Selbstschutz gemieden werden. Unterbewusst werde zum Beispiel ein Zusammenhang hergestellt zwischen Müdigkeit und einem höheren Unfallrisiko. Oder auch Müdigkeit als Anzeichen für Krankheit gewertet. Ob Schlafmangel aber auch im Alltag zur Ausgrenzung führt, muss laut den Wissenschaftlern noch bewiesen werden.
Deutschlandfunk Nova.
Was für ein Vorurteil. Programmierer ernähren sich nur von Pizza. Aber wartet mal, Apple, ja? Kennt ihr, Patentschleuder ohne Ende, da kommt immer wieder was Neues aus Kalifornien. Das Patent, das jetzt angemeldet wurde von Apple, das fällt ein bisschen aus der Reihe, eine Pizza-Box. Eine Box, in der Pizza geliefert werden soll. Die perfekte Pizza-Box für den Transport. Die haben wir uns mal vorgeknüpft. Wie sieht die denn aus? Wollen wir klären. Pascal, du hast ein bisschen was angeschaut. Erzähl mal, Apples Pizzakarton.
Ja, der ist aus Hartplastik, also rund, aufklappbar. Die Unterseite hat so runde Erhebungen aus dem Boden, ne, dass die Pizza nicht sofort auf dem Boden so klebt. Mhm. Die Oberseite hat 8 Luftlöcher, Heißluft und Dampf. Ja, die sollen dann natürlich entweichen. Und vom Ofen bis ins Büro, das ist ja schon mal ein weiter Weg auf diesem riesen Firmengelände. Das ist ja weitläufig.
Aus der Forschungsabteilung oder wie?
Ja, nee, vom Chef des Apple Park Cafés, der heißt Francesco Longoni. Und laut dem Magazin Wired hat der das schon vor Jahren entwickelt, aber eben erst jetzt patentieren lassen.
Schau an. Pizza-Karton-Ingenieurskunst, sozusagen. Ja. Nach unzähligen Versuchen, das zu machen, jetzt also so eine Kiste. Apple frisst dann die großen Geschäfte auf, wenn wir uns so einen Pizza-Karton mal vorstellen, ins Gedächtnis rufen. Toll, mit den Fahnen, den italienischen drauf, Golf von Neapel, hinten noch so ein schönes Bildchen. Schade, wenn es weg wäre.
Ja, ich habe mal bei Bruno Ferragotti nachgefragt. Der arbeitet für die Pizzeria Papa Pane di Sorrento in Berlin. Das ist schon mal unter den Top-Pizzerien in Deutschland, laut TripAdvisor. Und Bruno Ferragotti, der sagt, okay, wenn die Pizza 5 Minuten im Karton ist, das macht nichts. Aber nach längerer Zeit, da ist das gar keine richtige Pizza mehr.
Wenn man eine halbe Stunde lang eine Pizza in einen Karton lässt, erstmal die Pizza, die backt ja weiter in diesem Karton. Weil sie ist ja heiß und irgendwie sind natürlich noch mehr durchgegart irgendwie, nicht? Der Teig wird ein bisschen von den Zutaten, sage ich mal, auch durchnässt. Ist einfach so. Da kann keiner was erzählen.
Ja, auch nicht Apple, also keine Pizza-Box-Revolution möglich aus Cupertino in Kalifornien, weil die Pizza einfach nach einer Zeit durchsifft.
Wie würde denn dieser Bruno aus Berlin seine Pizza liefern dann?
Ja, er würde allenfalls eine Folie drunter legen. Gibt's ja manchmal, ne, so Alufolie unter die Pizza. Die musste dann natürlich oft vom Essen abkratzen und hat natürlich auch einen Nachteil, dass diese Feuchtigkeit dann eben nicht mehr so leicht nach unten weggeht in den Karton, sondern die bleibt dann im Teig und dann wird er halt wieder labbrig.
Also müssen wir festhalten, gelieferte Pizza auf einem längeren Weg oder in Karton misslingt immer.
Nicht unbedingt. Ich habe noch einen Forscher gefunden, der heißt Bernd Hitzmann und der hatte eine Idee. Der ist nämlich Getreidewissenschaftler an der Uni Hohenheim, kümmert sich auch so um Brot und wie das hart wird oder weich bleibt. Und der meint, mehr Olivenöl in die transportierte Pizza bitte, denn dieser hohe Fettanteil, der ist gut.
Weil der insgesamt hydrophob ist, also wasserabstoßend ist. Und dann vielleicht, wenn man da so eine Ölschicht zwischen dem Teig und dem Auflag hat, dass das verhindert, dass dann die Feuchtigkeit in den Teig übergeht.
Ja, und nicht nur das, so ein öliger Teig, der lässt sich auch noch besser aufbacken bei dir zu Hause, wenn man will, ja, ohne dass er gleich dann verhärtet.
Also nochmal ganz kurz, das Öl jetzt nicht drüber kippen dann auf die Pizza, sondern nee, der Teig, da muss einfach mehr Öl rein. Okay, das müsste man aber theoretisch dann so schon mal bestellen, oder?
Ja, eben, das wäre dann was anderes als Pizza zum Sofortessen, dann würdest du da anrufen und sagen, ihr braucht eh so lange, länger als eine halbe Stunde, bitte ein bisschen mehr Öl in den Teig.
Komm, wenn wir schon dabei sind bei den kulinarischen Feinheiten, was macht eine Pizza so besonders, ein Geheimrezept?
Ja, echte Geheimnisse werden ja nicht verraten vom Pizzabäcker, aber Bruno Ferragotti meint frische und gut komponierte Zutaten natürlich. In seinem Restaurant verwendet er 5 verschiedene Mehlsorten und diese Teigkugeln, die ruhen dann auch erstmal einen Tag, damit das ein echt geiler Teig wird. Bei der Komposition seiner Teigsymphonie, ja, da meint er, Pizza soll nicht überladen werden, wie so in den USA, ne, wo du dir dann so 5 Käsesorten plus Burgerfleisch draufhaust. Nein!
Fleisch, Salsiccia fresca, so eine frische italienische Wurst zum Beispiel, ein paar Gemüse wie Paprika oder Champignons. Ja, und dann ein bisschen Basilikum drauf und dann hat sich das. Ne? Also nicht zu voll die Pizza, sonst ist das keine Pizza mehr.
Ja, natürlich, Tomate und Mozzarella gehört auch dazu. Das alles lässt sich natürlich auf transportierte Pizzen wieder so ein bisschen übertragen. Je mehr Zutaten drauf sind, umso mehr Wasser sabbert auch durch. Also diese Megapizza wäre eine schlechte Idee.
Käse haben wir noch nicht besprochen. Was mit Käse?
Ja, da gibt's die abstrusesten Erkenntnisse, du. Forscher aus Neuseeland und China, die haben 2014 7 Käsesorten untersucht. Die haben also wirklich mit allem Pizzen gebacken. Die haben den Käse erhitzt, den Schmelzpunkt bestimmt, den Käse auseinandergezogen, den Wasseranteil gemessen, ne, soll ja sich gut anfühlen auf der Zunge. Die Farbe und Bräunung erfasst einfach alles. Ja.
Was kam bei raus?
Ja, halt dich fest, man soll den Mozzarella mit Gruyère mischen zum Beispiel, denn das sind dann die Eigenschaften, die besten, die kombiniert werden. Mozzarella ist elastisch und hat herrliche Blasen und der Gruyère, der liefert eine schützende Ölschicht, damit nicht alles anbrennt.
Ja, aber der schmeckt ja so intensiv, passt ja überhaupt nicht da drauf, oder?
Soll aber auch gut ausschauen, ne? Wie in der Mode. Und es klingt ja alles auch logisch, Öl schützt die Pizza wieder vor dieser Dehydrierung, haben wir ja vorhin erst gelernt und naja, kannst du dir denken, Bruno Ferragotti sagt, das ist alles Quatsch. Mozzarella auf die Pizza, sonst nichts, allenfalls noch Gorgonzola oder Brie.
Falls ihr jetzt das Gefühl habt, was erzählen die da eigentlich? Sind die nicht ganz schön abgedriftet in dem Gespräch? Es ging um ein Patent von Apple. Die möchten nämlich jetzt eine Pizzabox rausbringen, die dann keine Labberpizza mehr macht. Und am Ende erzählen sie was von Gruyère-Mischungen mit Mozzarella. Meine Güte, was da los? Da sagen wir euch, über Pizza kann man nicht oft genug reden, denn Pizza kann die Welt retten.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Jetzt zu Donald Trump. Wie lange hält der eigentlich noch als Präsident der USA durch?
He will not last the 4 years because it all is about what's in it for me. Me, 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 me. And when they think like that, that's when they break the law. And that's when he'll go down.
Das sagt der Filmemacher Michael Moore. Er hält nicht viel von Trump. Das sagt er ganz öffentlich und ganz oft. Und er sagt es vor allem auch in seinem neuen Film. Eine Doku über Donald Trump. Aussage dieses Films wird sein, Trump muss weg. Vielleicht muss Moore gar nicht so viel selbst machen. Und das Problem Trump erledigt sich von selbst. Skandale gibt es ja sehr, sehr viele. Der neueste erst mit dem Geheimnisverrat an Russland habt ihr mitbekommen. Wenn man US-Medien wie der Washington Post oder der New York Times glaubt, dann wird es schon ein bisschen früher eng für Trump. Wir fragen uns wirklich, fragen nach bei Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er beschäftigt sich sehr viel mit der Politik der USA. Schönen guten Tag, Herr Timm.
Ja, guten Tag.
Wie brisant ist denn die aktuelle Entwicklung für Herrn Trump?
Ich halte die für tatsächlich ziemlich brisant. Es sind jetzt in den letzten 2 Wochen 3 dicke Dinger gekommen. Das erste war die Enthüllung. Das erste war die Entlassung von James Comey, den FBI-Direktor, durch Trump, was an sich schon ein außergewöhnlicher Vorgang ist. Normalerweise ist der FBI-Direktor für 10 Jahre im Amt. Er hatte noch einen Großteil seiner Amtszeit vor sich und Trump hat ihn vorzeitig entlassen. Mhm. Das zweite war die Enthüllung, dass Trump in einem Gespräch im Oval Office des Weißen Hauses geheime oder sensible Informationen gegenüber dem russischen Außenminister und dem russischen Botschafter preisgegeben hat. Und das dritte war die Meldung jetzt dieser Tage, dass Trump Herrn Comey wohl auch noch gesagt haben soll, als er noch im Amt war, dass er die Untersuchung von Michael Flynn, dem nationalen Sicherheitsberater, der gefeuert worden ist, doch bitte, zugunsten von Flynn ausgehen lassen soll. Das ist eine Frequenz, wie wir sie bisher noch nicht hatten. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, dann wird das relativ eng für Trump.
Was heißt denn relativ eng für Trump? Also was ist Ihre Einschätzung? Wer muss sich da denn gegen ihn wenden?
Also was man wissen muss, ist, dass es wahrscheinlich keine Aktion der Justiz gegen einen Präsidenten im Amt geben wird, sondern der Weg, wie Trump vorzeitig aus dem Amt ausscheiden könnte, wäre tatsächlich das Amtsenthebungsverfahren durch den Kongress. Mhm. Oder es gibt noch eine kleine obskure Klausel, wo der Vizepräsident mit der Mehrheit des Kabinetts den Präsidenten für unfähig, sein Amt auszuüben, erklären kann. Aber da muss auch der Kongress anschließend darüber entscheiden.
Aber Kongress, Herr Tim, also noch mal ganz kurz, da sitzen doch auch nur Republikaner, oder? Also in der Mehrheit.
Richtig, im Kongress haben die Republikaner die Mehrheit in beiden Häusern im Moment, sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus. Und die Hürden für sein Amtsenthebungsverfahren sind sehr hoch. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Das heißt, es müssen auf jeden Fall Republikaner für die Amtsenthebung stimmen, damit sie durchkommt. Und bisher haben die Republikaner Herrn Trump noch die Treue gehalten. Und es ist sozusagen eine offene Frage, was passieren muss, damit genug Republikaner sagen, der Mann ist unfähig, Präsident zu sein und so einem Amtsenthebungsverfahren zustimmen würden.
Glauben Sie, das läuft dann über diese Liste, okay, jetzt ist es Maß dann irgendwann voll, oder wie tickt so ein Republikaner im Senat oder im Kongress?
Ich glaube, es spielen zwei Sachen eine Rolle. In erster Linie machen sich Kongressabgeordnete Gedanken über ihre Wiederwahl. Und bis vor einer Woche war es noch so, dass Trump noch ziemlich viel Rückhalt unter den republikanischen Wählern und vor allem unter seinen Wählern hatte. Also die Umfragen zu der Zeit waren noch so, dass alles, was vorher passiert war, ihn nicht groß an Popularität gekostet hat. Und die republikanischen Kongressabgeordneten werden sehr vorsichtig sein, sich gegen so einen Präsidenten zu stellen, solange der populär ist. Sobald die Wähler sich abwenden, sobald sich die öffentliche Meinung dreht und das die Wiederwahl der Kongressabgeordneten gefährden könnte, haben die, glaube ich, kein Problem damit, Trump fallen zu lassen. Man muss sich erinnern, der war nicht der Wunschkandidat der Republikaner, sondern er hat die republikanische Partei gewissermaßen gekapert. Und die Republikaner hätten, glaube ich, kein Problem mit Mike Pence, dem Vizepräsidenten, als zukünftigen Präsidenten. Der andere Aspekt, den ich noch kurz erwähnen will, ist, wenn die Republikaner tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, dass Trump eine Gefahr für die nationale Sicherheit wird. Also diese Episode mit dem russischen Außenminister, die deuten darauf hin, dass es tatsächlich relativ gefährlich sein kann, wenn so jemand die volle Amtszeit absolviert. Und wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, Trump untergräbt nachhaltig das System der amerikanischen Demokratie oder er fügt der nationalen Sicherheit des Landes Schaden zu, dann kann es auch sein, dass Sie sich von ihm abwenden. Aber es ist völlig unklar im Moment, ob das passieren wird. Also ich möchte da nicht drüber spekulieren. Solche politischen Dynamiken sind ganz schwer vorherzusagen.
Machen wir auch nicht an dieser Stelle. Haben ja nur mal aufgezeigt, wie es theoretisch laufen könnte. Eine kleine Einschätzung dazu war das von Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik, wie voll das Maß bei Donald Trump als Präsident denn gerade so ist. Herr Timm, Ihnen schönen Abend, ganz lieben Dank.
Ja, guten Abend auch.
Tschüss. Die Redaktionskonferenz ist hier. Die beiden Stand-Up-Comedians von der Redaktionskonferenz, Pascal Fischer und Thilo Jahn, gibt's morgen wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.